Da wo wir früher immer waren, liegen jetzt ein paar Kiesel und ein paar Blumen auf der Wiese.
Herzlich willkommen zurück im Klanggarten. Mein Name ist Lea.
Mein Name ist Jona.
Hi.
Wollt ihr euch mal vorstellen?
Ja. Ich bin Manu. Ich spiele Bass.
Ich bin Oskar. Ich spiele Gitarre.
Ich bin Lou. Ich singe.
Ich bin Janislav und ich spiele Keyboard.
Und wir sind die Trust Fund Babes.
Yay.
Darf ich euch dann einmal kurz fragen, was wir denn heute so vorhaben?
Wir haben euch zwei Lieder mitgebracht. Das ist unsere nächste Doppelsingle. Sie drehen sich um Johnny und ja, die beiden gehören so thematisch irgendwie zusammen. Das eine ist eine Trauerballade, das andere ist eine Mörderballade. Und ja, ihr habt uns netterweise eingeladen und wir sind hier, um mit euch über unsere Musik zu sprechen.
Wollt ihr uns gleich einmal erzählen, wie diese beiden Songs entstanden sind?
Ja, also wir sind ja als Band sowohl in Wien als auch in Hamburg und Berlin. Und das heißt, die Zeit, wo wir wirklich zusammen Musik machen können, ist so recht limitiert. Und da müssen wir uns immer treffen, so eine Woche im Jahr. Keine Ahnung, wir versuchen es eigentlich dreimal im Jahr zu machen. Aber so, wir machen das seit einem Jahr und im letzten Jahr hat es nur einmal geklappt und das war um Jahreswechsel und das war in Brandenburg. Ich sag den Ortsnamen jetzt nicht, oder?
An der polnischen Grenze.
Es war an der polnischen Grenze in Brandenburg und es war dementsprechend irgendwie recht eerie. Es war winterig und es war so ein alter Bauernhof und zu dem Zeitpunkt haben wir uns irgendwie Gedanken darüber gemacht, was wir so in unserer Musik ein bisschen erzählen wollen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir voll Bock haben, mal so mehr Character Writing zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie ging es dann weiter?
Der Geist! Stimmt.
Ja,
genau. Wir haben
Jonas.
In diesem Haus, wo wir waren, in diesem ausgebauten Scheune, haben wir so unterm Dach. Und da war auf jeden Fall irgendwie eine gruselige Präsenz im Raum.
Das Haus hat geknarzt und irgendwie Geräusche gemacht. Und es war, wie gesagt, kein alles. Wahrscheinlich war es der Wind. Vielleicht war es auch nicht der Wind.
Ja, es ist auch eine sehr vom Krieg geprägte Ecke gewesen.
Stimmt, das also hat man voll gemerkt noch.
Irgendwie lag was in der Luft. Es gibt Wölfe, die Schafe reißen. Anscheinend direkt neben dem Haus.
Ich habe mich so beobachtet gefühlt. Und als er dann meinte, da sind Wölfe, war ich so, okay, es war vielleicht doch nicht der. Ich glaube an Geister. Ich komme auch aus einem Haushalt, wo schon mal ein Geist mit mir gewohnt hat. Und ja, dann habe ich ein Gedicht geschrieben, wo es irgendwie um diese Kämpfe ging und so. Und dann bin ich mal ganz lange so alleine einfach so über den Acker gelaufen. Und da hat mich dieser Geist nochmal irgendwie eingeholt. Und dann hatte ich ein bisschen zu viel geraucht und hatte ein bisschen Angst. Und dann war ich so, wie kannst du den Geist jetzt irgendwie ungruselig machen? Okay, wir nennen ihn Jonas.
Jonas.
Aus Jonas wurde Johnny. Und auch wenn diese Lieder nicht über diesen Geist sind, ist der Geist, der war in der Orgel, die wir benutzt haben, um dieses Lied zu schreiben. Und der Geist ist irgendwie in seiner Essenz mit in diesem Lied drin. Und es ist zum Johnny geworden.
Das hat ja ironischerweise eigentlich komplett gegenteilig angefangen als das. Also wir hatten irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns hingesetzt und dann, ich glaube, Oskar hat dann irgendwie ein paar Gitarrenakkorde gespielt. Either way, so, es hat irgendwie angefangen als so total so Teenie-Pop-Hit. Johnny, Johnny, super schnell, super jolly, komplett fröhlich. Und danach, keine Ahnung, haben wir dann 20 Minuten irgendwie so, haben wir diese Musik gemacht, haben uns angehört und das irgendwie, das funktioniert überhaupt nicht. Also
ja,
es war
komplett
langweilig. Und dann haben wir ihn, genau, wir haben ihn so halb so schnell gespielt, wir haben alles weggenommen, wir haben den super, super langsam gespielt und auf einmal ganz viel Platz gelassen. Und so ist aus diesem Teenie-Pop-Hit-Song dann sowas total Tragendes, Langsames und Gruseliges geworden. Also das war auf jeden Fall so für beide Songs die totale Mission, dass wir es irgendwie schaffen wollten, das wirklich gruselig zu machen. Dass man sich nicht unwohl fühlt, wenn man den Song hört, aber so ein bisschen auf eine unangenehme Art und Weise berührt, vielleicht.
Mhm. Apropos Teenie-Pop-Hit, also ihr samplet da ja auch auf eine Art irgendwie Shake It Off. Wie kam das zustande?
Shoutout Taylor Swift an der Stelle. ja, wir haben ganz viel über Teenager-Gefühle geredet und über wie groß sich das anfühlt, wenn man sich selber so ausgesetzt ist, hormonell in der Umbauphase ist. Und da sind die Namen der großen Queens des Pop gefallen. Also du bist großer Charlie XCX-Fan. Ich komme aus der Lana-Ecke. Und keiner von uns ist ein Swiftie. Aber Shake It Off war omnipräsent in unseren Teenagerjahren. Auf jeder scheiß Hausparty lief dieser Track. das war was, wo wir uns überlegt haben, aus diesem persiflierenden, oh, ich bin so traurig, Johnny. wer schreibt ein bisschen peinliche Popsongs? Und wie können wir uns das zugute machen für unseren anfänglich, für mich ein bisschen unangenehmen Popsong? Und dann...
wir wollten auch irgendwie noch festhalten an dieser ursprünglichen Idee. Und es hat dann irgendwie seinen Platz gefunden. Und ich glaube, es ist dann noch so ein bisschen so ein Schrei aus den allerersten Konzepten von diesem Song. Und es macht es, glaube ich, so ein bisschen ja, weniger einfach greifbar oder so, aber irgendwie ist es geblieben. Es war dann auch, ich weiß noch, das ist entstanden, als alle gerade irgendwie auf dem Spaziergang waren und wir zu zweit im Studio waren. Ja. Und es war eigentlich eher so ein Joke und ist dann geblieben.
Ja, es hat ja auch dann angefangen mit diesem Marschrhythmus, also Pat, unser Drummer, der auch natürlich zur Band gehört, der leider heute nicht da sein kann, hat dann irgendwie diesen Marschrhythmus gespielt und wie gesagt, das basierte so voll auf dieser Idee von die Sachen, die man so als 15-16-jährige Person fühlt. Nichts im Leben fühlt sich, also, ne, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach noch nicht alt genug, um das irgendwie nochmal in andere Relationen setzen zu können, aber aus meiner derzeitigen Lebenserfahrung weiß ich auf jeden Fall, dass ich so nie in meinem Leben so krass intensiv gefühlt habe, wie mit so 15, 16. Und ich finde, dieser Marschrhythmus passte so total gut, weil es ja, das hat so, dieses Militärische hat so eine krasse Härte und so ein Drängen. Und ich finde auch ganz häufig, dass, genau, so, dass diese Gefühle, die ich mit 15, 16 gespürt habe, die waren so unnachgiebig irgendwie. Das ist eher fast dann so wie fühlt sich da mehr an wie so eine Obsession manchmal mit gewissen Themen oder Personen oder was weiß ich, Tätigkeiten. Und ich finde, das passt total gut zu diesem Marschrhythmus, dass es dann so präzise ist und total drängend und fast schon brutal auf eine Art und Weise. Und es war irgendwie dann voll der spannende Kontrast, als Pat es dann noch irgendwie drunter gelegt hat zu diesem super Jolly, mein Ex-Kerl hat eine neue Perle. Keine Ahnung, das war irgendwie eine spannende Mischung.
Ja, auch und speaking gesagt, of brutal, dass dann halt die Ballad of Johnny da rausgekommen ist aus dem Teenager-Frust, mein Ex-Kerl hat eine neue Perle, so. Diese Murder-Ballad, die halt einfach wirklich um Tod und anscheinend auch eine Täterin als Sängerin da. und auch für den Sound war das was sehr Neues für uns, weil es plötzlich mal noisy wurde. So, wir hatten ja schon sehr NDW und irgendwie auch so Post-Punk-Einflüsse, aber so wirklich harte Sounds und so, blöd gesagt, auf die Fresse halt irgendwie. Das war auch nochmal ein ganz neuer Ansatz, den so in die Musik zu bringen.
Ja, nichts ist härter als einen guten Popsong schreiben. Deshalb haben wir uns überlegt, nehmen wir die Härte mit. Und mein Opa hat immer gesagt, Popmusik sind die letzten Brunftschreie einer untergehenden Gesellschaft. dachte ich mir, kann man da gut einbauen.
So, als wir das erste Mal dann den Song quasi so das Tempo komplett reduziert haben, das hatten wir, ich kann mich erinnern, das hatten wir das letzte Mal in der Art, als wir, ich glaube, ich brauche geschrieben haben. War das in Polen? Hm. Das war in Polen. Ja. So, dass man, das hat dann sowas wie so ums Lagerfeuer sitzen, weißt du, dann macht man so das Licht runter im Raum und auf einmal ist man dann so, ist ein bisschen was wie so ein Gottesdienst. Hat fast was Kirchliches, finde ich. Wenn man dann sowas ganz Langsames und Getragenes macht, das war wirklich so, das war ein extrem eindrückliches Gefühl. Und deswegen habe ich auch total die emotionale Connections zu beiden Johnnies, aber vor allen Dingen zu Johnny Johnny, also den langsamen von den beiden, weil ich noch, also ich spüre total nach, das heilt für mich jedes Mal, wenn wir den spielen, total nach, wie es sich angefühlt hat, den das erste Mal so auf die Beine, so den das erste Mal so in die Welt irgendwie rauszubringen. Das war total ein intensives Gefühl. Also es war wirklich, man musste wirklich aufpassen, dass man mit den Worten nicht zu groß wird. Aber so, es war nicht spirituell. Es war schon ergreifend. So, es war echt wahnsinnig ergreifend, fand ich.
Und wir sind total ins Gericht gegangen mit uns.
Dieser Begriff Mörderballade kommt ja eigentlich aus dem 17. Jahrhundert und ist etwas, was in der Musikgeschichte so oft jetzt auch verwendet oder gemacht wurde. War das eine Intention am Anfang, das wirklich eine Mörderballade werden zu lassen, oder ist das im Prozess des Schreibens dann passiert?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, der Name Johnny hat uns für die Mörderballade ganz lange gefehlt. Und das ist was, wo als dann klar war, dass es irgendwie da um Gewalt geht und so, wollten wir das weiter abstrahieren, wo wir irgendwie gemerkt haben, es ist total wichtig, wenn wir diese Abgründe aufmachen, dann muss das ganz, ganz künstlerisch sein. Mhm. Auch so ein bisschen aus Selbstschutz. Musik machen ist immer ein sehr, sehr emotionaler Prozess, aber wenn du dann in diese Abgründe gehst, die so ein Song eh schon mal in sich hat, wenn man sowas schreibt, musst du immer
ja.
So, und es ist so, da war dann irgendwie klar, wenn wir von Gewalt reden, dann muss das weit weg von unserer aller Sachen stattfinden. Und ich weiß gar nicht, welcher Johnny war zuerst da?
So der langsame Johnny.
Ja, eben, ne? Dann.
Ich finde immer so, kennt ihr das, wenn man, keine Ahnung, manchmal, wenn man streitet zum Beispiel, dann muss man immer so ein bisschen abstrahieren, dann sagt man, ja, und manchmal, wenn man traurig ist, anstatt zu sagen, manchmal, wenn ich traurig bin. Das macht dann so ein bisschen so eine, ja, also dann geht es ja ums Prinzipielle und man hält es so ein bisschen aus emotionalem Selbstschutz von sich fern. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was einem Character Writing vielleicht auch erlaubt, dass man dann so ein bisschen unangenehme Wahrheiten über sich selbst vielleicht auch so verpacken kann, dass man da, man schaut schon in den Spiegel irgendwie, aber es fällt einem manchmal leichter, da so eine gewisse Ehrlichkeit aufzubringen, wenn man das nicht quasi wirklich direkt über sich sagt, sondern das eher quasi einmal über die Ecke von haha, ein Freund von mir oder so, weißt du, ein Bekannter von mir hat mal was erlebt oder sowas.
Das ist eigentlich eine Wand aus Selbstschutz, die du dir da gibst. Also genau. Wenn du so über Ecken erzählst.
Ja. Ich finde aber auch, was mir ganz wichtig war, als wir das geschrieben haben, war sozusagen, wir drehen mal das Narrativ doch irgendwie auch um. Bei vielen Mörderballaden ist es nun mal so, dass es Gewalt gegen Flinterpersonen ist. Das, also ich denke da an The White Rose und so. Also es ist meistens die Ophelia, die im Wasser liegt. Ne? Und da dachte ich mir, wie können wir das noch mit diesem Teenie-Ding in Verbindung bringen? Es ist so, The Crazy Ex-Girlfriend greift zur Waffe und bringt jemanden um. Auch als Überspitzung, vielleicht auch als sozusagen neuen Zugang, aber auch ganz klar da auch wieder als Distanzierung, dass ich bin non-binär, so, dass das nicht ich bin, der da spricht, sondern dass das eine verletzte Liebhaberin ist, die es in diesen Konstruktionen irgendwie immer schon als Erzählung gibt, ne, die aber meistens irgendwie immer die passive Rolle einnimmt, wo wir gesagt haben, das ist irgendwie was, wo wir, also wo ich mich zumindest voll irgendwie dran gerieben habe und mir dann auch voll wichtig war, das so zu machen.
Ja, und Johnny hat ja wirklich, also der Charakter Johnny hat ja in beiden Songs überhaupt keinen Platz. Diese Figur besteht nur aus den Sachen, die er gemacht hat. Also
eine Karikatur.
Genau, ja, voll. Und er ist auch bis zu dem Punkt, an dem es dann wirklich eskaliert, die auch von den Konsequenzen seines Handels total unberührt. Sondern es ist einfach so, okay, Krise, er hat eine Person verletzt, er kriegt es gar nicht so richtig mit, er macht einfach weiter, bis es dann irgendwie, weißt du, hinter seinem Rücken fängt es an zu brodeln und die Person, die verletzt wurde, macht sich Gedanken und wird wütend und diese ganze Eskalation passiert vollkommen unabhängig von Johnny. Und ich glaube, das ist irgendwie eine ganz spannende Perspektive gewesen zu erforschen, dass es irgendwie so kein Streit ist, der sich gegenseitig aufschaukelt, sondern es ist quasi einfach nur eine Sache, die beide erzählenden Personen brodelt und brodelt und brodelt und sich aufbaut, bis es dann irgendwie scheinbar, ich denke nicht, dass Johnny damit gerechnet hat, dass ihm da sowas zustößt, sondern es ist einfach dann zack.
Unser Johnny als wunderschöne Leinwand, bisschen leer, Leichentuch weiß.
Ja.
Ihr habt jetzt gerade, also du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr den Song gemeinsam geschrieben habt. Wie sieht da euer Schreibprozess aus? Also habt ihr da so klare Strukturen und Aufgaben, die irgendwie jede Person übernimmt? Und wie sieht es dann aus, wenn ihr so mit verschiedenen Ideen aufeinander zukommt? Also müsst ihr da so auch Kompromisse eingehen? Und wie sieht es dann aus bei euch?
Das ist eigentlich ganz schön. Normalerweise kommt auch dieser typische Prozess, man hat eine Demo, einer von uns schreibt die meistens oder du hat einen Text und man macht daraus was. Das würde ich mal so als den typischen Weg, wie so Lieder entstehen, beschreiben. Aber das ist das Schöne an den Johnnies, die sind nämlich gar nicht so passiert. Wir waren einfach in dem Raum, haben uns aufgebaut, haben ein bisschen gespielt und dann gemerkt, so können wir diesen Song zusammen entwickeln. Da war gar nichts zuerst das Gitarrenriff oder die Drums da oder der Text. Hatte diese Zeile.
Johnny, machst mich traurig, du hast die Rechnung nicht gezahlt. Ja. Da muss ich immer meinen Hut vor dir ziehen. Dieser Junge niest und es kommt ein Hit raus. Mit Manu kann ich wahnsinnig gut schreiben. Und von Manu kann ich auch textlich viel annehmen, wo ihr euch da immer raushaltet. Du nervst dich immer daran, dass ich mit einem Text ankomme und sage, ich habe einen Song geschrieben. Weil es wirklich nur so. Und Manu hatte das und dann sind wir da so reingegangen. Und dann ist diese Sache mit Taylor Swift passiert, als alle weg waren. Der Song ist uns passiert. Der Song ist nicht kreiert worden.
Voll. Das ist eigentlich aber ein bisschen untypisch. Normalerweise haben wir schon so, das fühlt sich schon immer nach einer schmerzhaften Geburt an, finde ich. Vor allen Dingen so, ihr habt eben, ich weiß nicht, wer von euch, aber irgendeiner hatte sogar so Kompromisse eingehen. Und ich schwöre dir, das ist so, es ist manchmal so ein painful Prozess, der auch ganz viel damit zu tun hat, irgendwie, wie man sich gehört fühlt, weißt du, weil wenn man, dann steht irgendwas vielleicht schon zu 75% und jeder Prozent Punkt danach wird langsam und langsamer erkämpft und dann am Ende ist man halt so, keine Ahnung, soll ich da und sagen oder, also weißt du, so diese ganz kleinen feinen Details, da kann man sich irgendwie ewig lang reiben und das machen wir, also eigentlich machen wir das auch, eigentlich würgen wir teilweise unsere Lieder schon heraus, also es ist keine Sache, die so, ne, ich habe mal gelesen, dass Stevie Nicks, Dreams von Fleetwood Mac halt innerhalb von so 2 Minuten geschrieben. Hat aufs Klavier gesetzt und so, gespielt. So ist es halt bei uns größtenteils eigentlich überhaupt nicht. Aber die beiden Johnnies haben da schon dieses Alleinstellungsmerkmal, dass die einfach wirklich so passiert sind. Das ist echt, deswegen hören die dich vielleicht auch so komplett anders an.
Ich finde es auch total, total schön, dass diese Songs so entstanden sind, weil normalerweise viel Produktion und Song so ein bisschen als separate Geschichten passieren. Und viel Arbeit in die Produktion und rausstecken, wie so ein bisschen wie so Text-Remixe so ein bisschen entsteht, wie so Text-Collagen. Und auch viel einfach ja, Text-Nachvertonung oder so im weiteren Sinne. Und die Johnnies sind eigentlich sehr, nicht nur klingen sie sehr so post-punky, sondern es sind eigentlich so richtig klassische, also es ist einfach sehr klassisch in der Entstehung gewesen sind die Songs und das fühlt sich irgendwie total total erlösend an, komplett. Weil wir schon wirklich teilweise einfach tagelang an so Songs teilweise wirklich komplett von einem ins andere und dann wieder doch ganz anders und irgendwie total von der ursprünglichen Idee dann abgeworfen haben, was auch funktioniert. Ich denke, das hört man auch so ein bisschen so wie kollagiert dann vielleicht so die gerade die Songs, dass das schöne Möbel-EP sind.
Du sagst auch immer, was ich interessant finde, ist so in der Band kann es keine Demokratie geben, weil wenn 4 Leute zufrieden sind, eine Person todunglücklich, dann kann das so nicht auf die Platte. Das heißt, man muss irgendwie immer Brücken schlagen. Und das ist gerade auch aufgrund von Distanz und irgendwie, man sieht sich länger nicht und so, manchmal echt schwierig. Aber gerade wenn man dann so in dem Miteinander mariniert, wir waren da was, 1 Woche, 2 Wochen auf diesem Hof, da bist du irgendwann total aufeinander eingespielt und viele Sachen müssen gar nicht mehr ausgehandelt werden, weil du irgendwie so einen Raum aufmachst, der nur von uns aufgemacht und geteilt wird und dann da auch ganz viel doch auch sehr symbiotisch und goes without saying mäßig einfach irgendwie passieren kann.
Ich stelle mir das extrem schwer vor, also zu 5 hat man ja auch einen eigenen Rhythmus, wann man halt auch kreativ arbeiten will.
Den haben wir komplett radikal durchgespielt. Es wurde um 8 Uhr auf, wir waren wirklich ganz 9-to-5-mäßig unterwegs. Die
Schulfreizeit aller Zeiten.
Wir hatten einen komplett strikten Zeitplan, es wurde früh ins Bett gegangen und eigentlich hatten wir auch so Routinen und so geschaffen. Also wir haben morgens zusammen irgendwie, jeder hatte, war mal an der Reihe und dann wurde ein Morgenprogramm gestaltet und dann wurde irgendwie gemeinsam Yoga gemacht oder so. Wir waren wir waren ganz brav eigentlich in der Hinsicht und ich würde auch sagen, dass das, also ich merke immer wieder, wie wichtig das dann doch auch sein kann für so einen Prozess, dass man irgendwie zusammen dabei ist und so einen ähnlichen Rhythmus schafft und wie krass man das dann auch merkt, wenn man mal es nicht schafft, im gleichen Rhythmus zu sein und dann versucht, zusammen kreativ zu arbeiten. Da kann das manchmal im Weg stehen und ich glaube, so ein großer Teil als Bande irgendwie kreativ zu wachsen, ist dann auch so in diesen Prozess immer schneller reinkommen zu können, immer schneller sich irgendwie ja, in die gleiche Frequenz zu kommen, um irgendwie kreativ zu arbeiten. Und deswegen genieße ich es immer total, wenn wir so eine Woche aufeinander hängen, weil dann einfach, wenn man einfach merkt, mit jedem Tag geht es schneller und man kommt irgendwie besser zu Ideen.
Ihr wohnt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch alle an verschiedenen Orten, also so gut wie alle. Und deswegen wollte ich auch mal gerade fragen, wie es denn da mit dem Prozess aussieht. Also wie oft seht ihr euch überhaupt, um Musik gemeinsam zu machen und inwiefern schafft ihr es, vielleicht auch irgendwie für euch Dinge zu machen und euch die dann so zueinander zu schicken?
Das ist, also wir sehen uns echt regelmäßig. Wir spielen im Schnitt, würde ich sagen, ein Konzert im Monat. Zwei Konzerte im Monat.
Jetzt dafür, dass wir in anderen Städten wohnen.
Ja. Festivalsommer war auch irgendwie einfach doch auf eine Art sehr regelmäßig, aber ich würde da auf jeden Fall eine Differenzierung machen zwischen so im Machen bleiben, was ich so den kreativen Prozess irgendwie da sehen würde, und so halt eine Show spielen, weil die Show spielen ist ja ein relativ festes Ding nach einer Weile. Wenn du da irgendwie eingespielt bist, kannst du das so machen. Da kommt jetzt nicht unbedingt viel Neues rum. Außer wir haben so ein paar Passagen, wo immer mal wieder so improvisiert werden kann. Das wird dann auch gemacht und das ist irgendwie, da geben wir das dann rein für die Live-Show, aber für so kreativen Prozess, weiß nicht, haben wir uns einfach alle verpflichtet zu üben und unsere Spielmuskeln zu trainieren, schön fleißig, was auch immer das heißen kann. Manu macht Demos am laufenden Band. Ich versuche jeden Tag zu schreiben. Du musst eh die ganze Zeit Musik machen für deine Uni. Und du, also wir haben irgendwie auch alle weiterhin noch irgendwie unser eigenes Kreativ-Outlet, wo wir das irgendwie parken können, wo wir dann immer wieder mit Fragmenten einkommen, wo wir sagen, das ist ganz klar eine TFB-Line, das ist ganz klar eine TFB-Melodie. Und die Sachen sammeln wir und haben dann, wenn wir die Zeit haben, meistens schon einen Schlachtplan von 3-4 Skizzen, die wir angehen können, die mitgebracht werden, die auf den Stand gebracht werden, wo man sagen kann, da kann man jetzt dran arbeiten.
Und das ist auch ganz schön, weil wir haben ja immer sehr begrenzte Probenzeit dann für die Auftritte, die wir haben. Aber
meistens schon, gar keine.
Na, schon ein bisschen. So ein, zwei Proben kriegen wir meistens hin. Aber es ist nämlich genau das, dass wir dann trotzdem immer noch so einen kleinen Twist irgendwie machen, weil wir auch den Selbstanspruch haben, nicht jetzt immer die absolut gleiche Show zu spielen, sondern dann ist oft Manu, Patrick oder ich ist dann einfach so, okay, und jetzt machen wir hier noch diese kleine Änderung, damit es sich einfach nochmal ein bisschen frischer anfühlt, auch die Songs wieder zu spielen. Und nicht so, wir legen die Kassette rein und drücken auf Play.
Ja, wir bleiben aufeinander eingestellt. Wir reden viel miteinander. Wir haben einen Jour-Fix-Termin.
Sehr professionell.
God bless the Internet.
Ja, wirklich. Ihr habt ja so in der Vergangenheit jetzt schon, ihr habt am Reeperbahn-Festival gespielt, ihr habt auch in Wien schon Konzerte gespielt und natürlich auch in Berlin. Wie vergleicht ihr so da die Musikszene?
Puh.
Hamburg Alive and Dirty. Berlin großartig, weil der Untergrund in Berlin unser Zuhause ist, unser Anfangspunkt. Wien absolut befreit jedes Mal.
Ja, Wien ist total umarmend.
Und die Menschen singen mit.
Das finde ich extrem interessant zu hören, weil ich sonst immer höre, dass die Wiener Musikszene so klein und introvertiert ist. Also das finde ich extrem interessant, dass ihr das sagt, dass das dass von euren Konzerten jetzt her so ein positiver Input war.
Ja, war es. Also so, wir haben jetzt den Gig zusammengespielt mit den unterdrückten Gefühlen. Shoutout die unterdrückten Gefühle. Und was ich so, das sehe ich bei denen und generell bei so viel Wiener Musik. Es gibt so eine andere Auseinandersetzung mit Text, habe ich das Gefühl. Was ich so, wenn wir so die Berliner Underground-Musik anschauen, das ist viel mehr so klangorientiert, habe ich das Gefühl. Es muss tanzbar sein und so, was auch total cool ist. Was auch total cool ist. Aber in Wien finde ich so das Interessante, dass es einfach echt, es fühlt sich mehr so an, als würde man manchmal, natürlich wird auch getanzt und so, aber es fühlt sich mehr nach so fast an, als würde einem manchmal was vorgelesen werden. Man kriegt Geschichten erzählt. Und das finde ich super cool. Das finde ich auch bei den unterdrückten Gefühlen einfach das Geilste, dass man einfach so, die Musik ist dann eher so das Gefährt, in dem der Text dann drin sitzt. Aber eigentlich geht es um den Text. Und das ist vielleicht, um die Brücke wieder zu schlagen, auch echt eine Sache, die ich an den Johnnys so spannend finde. Und deswegen ging es vielleicht auch so schnell mit dem Entstehungsprozess, weil wir eigentlich wussten, was wir erzählen wollten. Und die Musik war obviously auch total wichtig, aber es war nicht eine Sache, auf die man sich so verkrampft hat, sondern die Geschichte, die wir erzählen wollten, die stand. Und die Musik war einfach so ein bisschen das Transportmittel dazu und so ein bisschen so das Ambiente. Und das kam, bevor wir in Wien gespielt haben. Also das hat mit Wien per se jetzt nichts zu tun. Aber an sich finde ich das eine Sache, die ich jetzt auch von der Wiener Musik, die ich jetzt live gesehen habe oder wir live gesehen haben oder die wir auch hören, super spannend, dass es einfach echt so mehr Storytelling ist. Und das liebe ich. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Route, wo ich super viel Lust habe, mehr mal so meine Zehen reinzuhalten, weil das ist einfach ganz ein ganz anderer Ansatzpunkt zum Musik machen, anstatt einfach so, keine Ahnung, nur klanglich zu arbeiten.
Okay, auf drei, wir machen's. Eins, zwei, drei. Nächster Gymnastik. Richtig schön. Klanggarten. Danke.